Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich im Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sie hören die 11. und letzte Folge aus Sein Leben, Satyam Shivam Sundaram, Band 3. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In der vorherigen Folge hörten wir von einem Ereignis besonderer Art, das in Goa stattfand. Bhagavan Satya Sai Baba hatte aus Liebe und Barmherzigkeit die Krankheit von einem seiner Devotees übernommen, die dieser nicht überlebt hätte, wie er später erklärte. In der heutigen Folge begleiten wir Bhagavan von Goa nach Bombay. Die Devotees in Bombay warteten voller Unruhe, denn durch verwirrende, unglaubwürdige und aufgebauschte Berichte und Mitteilungen über Bhagavans Erkrankung waren sie überaus beunruhigt. Doch alle Gerüchte erstarben durch Bhagavans Erscheinen am Weihnachtstag und durch die lange Ansprache, die er hielt. Er ging auf diese Krankheit ein und erklärte, dass es seine Pflicht sei, das Leiden der Menschen in seiner Umgebung zu übernehmen. Gleichermaßen sei es die Pflicht der Devotees, darunter zu leiden. Auf einer der Veranstaltungen im Januar 1971 in Bombay hielt Bhagavan auf dem Gelände eines großen Industriekonzerns vor Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine lange Ansprache. Die Worte, die er sprach, waren für das moderne Indien von großer Bedeutung. Er sprach zum Beispiel über die Einsatzbereitschaft und Pflichterfüllung der Arbeitnehmer, über die Liebe, die der Grundton von Harmonie ist, dass Arbeit, Verehrung und Weisheit die drei Stufen auf dem Pfad sind, der zu Gott führt. Und er mahnte die Anwesenden, wie wichtig die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist. Bhagavan sprachte in seiner Ansprache nicht mit tadelnden Worten und zeigte profunde Schwachstellen auf. Professor Kasturi berichtet über diese Ansprache in aller Ausführlichkeit. Während seines Aufenthaltes in Bombay wurde Bhagavan ein ganz besonderes Buch von den Mitgliedern des Maharashtra-Zweiges von Sri Paji überreicht. Bhagavan schenkte ihnen die Gnade, Fragen an ihn zu richten, die sich auf viele Geheimnisse spirituellen Fortschritts bezogen. Auch über diesen Frage-Antwort-Dialog berichtet Professor Kasturi ausführlich. Im Laufe des Jahres nehmen wir noch an weiteren Reisen teil und hören Auszüge aus seinen Ansprachen, die er hielt. So sind wir zum Beispiel im Juli 1971 Zeuge, wie in Anantapur das erste vom Bhagavan errichtete College für Frauen eingeweiht wurde und wie er das College und die Anwesenden mit einer Ansprache segnete. Und mit den Abschlussworten von Professor Kasturi wollen auch wir diese Serie Satyam Shivam Sundaram Band 3 beenden. Baba ist ein offenes Buch, in dem alle lesen können. Er ist sowohl der Führer als auch das Ziel. Bevor wir nun der Lesung von Malte Friedrich lauschen, hören wir das Lied »Gib du uns deinen Segen, o Herr, wir bitten dich. Gib Frieden allen Wesen, jetzt und ewiglich.«
Wie du uns deinen Segen, Verwirrende und bestürzende Berichte, die Babas Krankheit und die Details der nicht stattgefundenen Operation beschrieben und die zu der unglaubwürdigen und besorgniserregenden Mitteilung führten, dass Baba monatelang nicht in der Öffentlichkeit würde auftreten können, ließen in den mutlosen Herzen der Devotees in Bombay Angst und Sorge aufkommen. Diese unerwünschten Sorgen, Folge von Gerüchten und Halluzinationen, wurden durch Babas Erscheinen am Weihnachtstag im Dharmakshetra beschwichtigt. Die versammelte Menge hörte eine lange Ansprache und viele Bhajans, die Baba im Anschluss daran sang. Sie hörten die authentische Version von der Übernahme der Krankheit und ihrem ebenso plötzlichen Verschwinden. Es hatte den Anschein gehabt, als beeinträchtige Krankheit jenen heiligen Körper, aber dies ist in der Tat unmöglich. Es war eine vorübergehende Phase gewesen, die zu jemand anderem gehörte. Sie kam und ging wie eine Wolke, die vorüberzog. Aber es lässt mich ganz unberührt. Viele meinen jedoch, sie müssten mir Vorschläge machen, wie ich mit solchen Situationen umgehen solle. Ihrer Meinung nach sollte Swami keine Krankheit von jemand anderem übernehmen, da Tausende darunter litten. Baba erklärte der Menge, dass es seine Pflicht sei, das Leiden der Menschen in seiner Umgebung zu übernehmen. Gleichermaßen sei es vielleicht die Pflicht seiner Devotees, darunter zu leiden. Aber in Wahrheit gebe es gar kein Leiden. Und deshalb sei auch kein Grund vorhanden, sich Sorgen zu machen. Christus habe sein Leben für jene geopfert, die an ihn glaubten. Dienen ist Gott, opfern ist Gott. Das sei seine Botschaft gewesen. Die ganze Welt könne sich über diese göttliche Zusicherung freuen. Wir sollten nicht traurig sein, denn der Retter, der unser Leid auf sich nehmen würde, sei gekommen. Der erste Tag des neuen Jahres war für die Kamanis ein besonderer Glückstag, denn sie konnten Baba in Kurla willkommen heißen. Ihre Gemeinschaftshalle, die eher einem Andachtsraum gleicht, war an diesem Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Obwohl der Eingang in die geräumige Halle nur durch Gänge eingeschränkt war, gab es keinen Zentimeter Platz, um die Sitzposition zu ändern. Das Auditorium bestand aus Arbeitern und ihren Familien. Der ganze Platz war geschmackvoll eingerichtet und strahlte eine einfache, schlichte Würde aus. Fernseher ermöglichten es der ganzen Versammlung, an der Freude seines Darshans teilzuhaben. Ein Kommentar im Bhavans Journal fasste es so zusammen: Wenn ein Weiser seinen Geist aus den höheren Reichen der Glückseligkeit herabsteigen lässt, um sich mit einer weltlichen Angelegenheit wie der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung zu befassen, muss dieser Gegenstand im Lichte einer neuen Spiritualität eine neue Dimension erhalten. Die Worte der Weisheit, die in dieser Ansprache von Sri Satya Sai Baba auf dem Gelände eines großen Industriekonzerns in Bombay am 1. Januar 1971 enthalten sind, sind für das moderne Indien von großer Bedeutung. Während Baba die Arbeitnehmer ermahnte, sich durch Einsatzbereitschaft und Pflichterfüllung Rechte zu erwerben, forderte er die Arbeitgeber auf, sich nicht nur um die Belange der Arbeitnehmer zu kümmern, sondern auch Einrichtungen zu schaffen, in denen deren Kinder einen starken und aufrichtigen Charakter entwickeln könnten. Liebe ist der Grundton der Harmonie. Arbeit, Verehrung und Weisheit sind die drei Stufen auf dem Pfad, der zu Gott führt. Lassen wir den göttlichen Herrn zu Wort kommen. Glück und Frieden sind geistige Zustände, die auf dem Boden der Liebe gedeihen, nicht auf dem Boden der Macht, des Überflusses oder der Fertigkeiten. Der Baum des Lebens bringt als seine kostbarste Frucht die Qualität der Liebe hervor. Süße Früchte haben bittere Schalen. Auch diese Frucht ist von einer dicken, bitteren, sechsfältigen Schale umgeben, die aus Verlangen, Ärger, Gier, Anhaftung, Stolz und Hass besteht. Wenn diese Eigenschaften aufgegeben werden und die Schale entfernt wird, kann die nektargleiche Süße der Liebe gekostet und aufgenommen werden. Nur derjenige, der sich die Mühe macht, diesen Schatz der Liebe in ihrem Inneren zu erforschen, können Frieden und Glückseligkeit erfahren. Spirituelle Praxis ist der Name des Prozesses, der dem Menschen die Entdeckung der Quelle der universalen Liebe in seinem Inneren ermöglicht und ihm das Privileg erteilt, dies mit allen Wesen zu teilen. Reichtümer verschiedener Art, Besitz und Macht, Name und Ruhm, all dies hat nicht viel Wert. Der Reichtum der Liebe, das kostbare Gut mit dem Namen Liebe, das ist der Atem des Lebens für den Menschen. Ein Herz ohne Liebe ist ein Altar in völliger Dunkelheit. Die Fledermäuse böser Leidenschaften werden sich dort einnisten. Sie werden es zu einem schmutzigen, stinkenden Ort des Chaos machen. Das Licht der Liebe kann das Herz erleuchten und diese gefährlichen Bewohner vertreiben. Hier haben sich die Arbeitnehmer der Kamani-Betriebe zu Tausenden versammelt. Die Bereiche der Industrie, Landwirtschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung sind für die menschliche Gemeinschaft wie die fünf Lebenshauche. Sie müssen gesund und harmonisch sein, damit die Menschen in Frieden und Wohlstand leben können. Wenn sich diese fünf Bereiche ihrer gegenseitigen Beziehungen und ihrer gegenseitigen Abhängigkeit bewusst sind und sich gemeinsam um eine respektvolle Kooperation bemühen, könnte dieses Land und auch die Welt jeden Tag als Festtag feiern und jede Tür mit Grün begrenzen. Aber gegenwärtig gibt es weder einen solchen Bund der Liebe noch Zusammenarbeit. Es gibt Auseinandersetzungen zwischen den Abteilungen in jedem dieser Bereiche, wobei jeder seinen Teil zur allgemeinen Verwirrung beiträgt. Und so stürzt das Land in immer tiefere Abgründe der Angst. Die Menschen fürchten sich, halten ihr Leben fest in der Hand und fragen sich, was ihnen der nächste Augenblick wohl bringen wird. Das ist kein begrüßenswerter Zustand. Gefühle und Leidenschaften haben die Tendenz, sich plötzlich in reißende Ströme zu verwandeln. Im Klartext, jeder Arbeiter muss sich bemühen, Autorität zu erwerben, bevor er als Teil der Organisation, deren Mitglied er ist, in Erscheinung tritt. Gefühle und Leidenschaften sind nur akzeptabel, wenn sie Ausdruck eines reifen Menschen sind. Gegenwärtig gibt es überschießende Reaktionen bei Menschen, die ihre einmal übernommenen Pflichten nicht ausführen. Autorität und Einfluss müssen aus der Erfüllung der Pflichten hervorgehen. Nur dann werden sie eine Wirkung haben. Wir müssen davon überzeugt sein, dass Rechte nur durch die Erfüllung von Pflichten verdient werden. Aber heutzutage geht es nur noch um Rechte. Niemand ist davon begeistert, seine Rechte zu verdienen, indem er Pflichten erfüllt. Jeder muss sich bei seiner Arbeit der Tatsache bewusst sein, dass Pflicht Gott ist und Arbeit Gottes Verehrung. Wenn Pflichtbewusstsein entwickelt ist und alle Arbeit so aufrichtig und korrekt durchgeführt wird, wie ein Ritual der Verehrung, dann kann jeder glücklich sein und die Gesellschaft wird von Uneinigkeit und Not frei sein. Die Kamanis stellen Hochspannungsmasten in ihren Betrieben her. Jeder, der an der Herstellung und Aufstellung der Masten beteiligt ist, muss seine Arbeit korrekt und ernsthaft tun, damit die Masten stabil und sicher sind. Lässt sich herausfinden, welche Arbeit die wichtigste ist, das ist ganz und gar unmöglich. Jeder Teil der Arbeit ist wichtig und jeder Arbeiter erwirbt sich Rechte, indem er seinen besonderen Anteil an der ganzen Verpflichtung ernst nimmt. Niemand sollte versuchen, Vergleiche anzustellen, seine Arbeit als höher einzustufen und die Arbeit anderer als minderwertig. Solche Versuche werden nur negative Gefühle hervorrufen und den Fluss der Liebe und Toleranz blockieren. Ich möchte dies durch ein Beispiel illustrieren. Es ging einmal ein Mann auf einer Landstraße, dessen Augen reife Früchte auf einem Baum an der Straße entdeckten. Die Augen sagten ihm, dass diese Früchte ein Genuss für ihn sein würden. So musste er dauernd an sie denken, die Füße brachten ihn näher an den Baum, mit Hilfe der Rückenmuskeln beugte er den Körper, die Hand bewegte sich auf den Boden zu, die Finger hoben einen Stein auf und umfassten ihn, und als die Hand den Stein nach oben in den Baum in Richtung der Früchte warf, unterstützten die Schultern dies mit dem nötigen Schwung. Tatsächlich fiel eine Frucht zu Boden. Aber weitere Arbeitsschritte müssen von den Gliedern des Körpers durchgeführt werden. Die Finger müssen die Frucht aufheben, die Hand muss sie zum Munde führen, die Zunge muss ihr einen Platz zwischen den Zähnen anweisen, die Zähne müssen kauen, die Speiseröhre schickt sie hinunter in den Magen. Nun, lassen sich dabei wichtigere und weniger wichtige Arbeiten unterscheiden? Welches Glied des Körpers hat mehr getan und welches weniger? Jedes Glied hat seine Pflicht nach besten Kräften und genau zur richtigen Zeit erfüllt. Und so erreichte die Frucht von dem Baum den Magen des hungrigen Menschen. Jeder Arbeiter muss geachtet werden, weil er seinen wertvollen Teil zur gemeinsamen Aufgabe beiträgt. Entwickelt das Gefühl, dass alle göttlich sind, dass alle gleichermaßen geliebt werden müssen. Das ist die spirituelle Praxis, die sowohl dem Einzelnen als auch der Gesellschaft Glückseligkeit schenken wird. Um das Leben lebenswert zu machen, ist es am besten, die Pflicht, die einem vom Schicksal zugefallen ist, zu erfüllen und so die eigenen Fähigkeiten und die Intelligenz zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen. Dies ist die Schuld, die man begleichen muss, wenn man als menschliches Wesen in diese Welt kommt. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um zu essen und zu trinken. Wir essen und trinken, um zu leben. Wir leben nicht, um zu essen und zu trinken. Wir müssen durch den Pfad der Liebe das viel höhere Ziel erreichen, die Gegenwart Gottes. Das ist die höhere Pflicht, die höchste Arbeitsleistung, die wir in dem Betrieb, dem Körper, in dem wir sind, erbringen sollten. Alle unsere Energien und Fähigkeiten sollten völlig auf diese Leistung ausgerichtet sein. Anderenfalls müssen wir unser Leben im dunklen Chaos emotionaler Impulse verschwenden. Natürlich kann die Frage gestellt werden: Wer ist Gott? Wo können wir ihn finden? Wer hat ihn gesehen? Ich kann euch eine Geschichte erzählen, um das zu erklären. Ein Mönch in einem ockerfarbenen Gewand kam auf seiner Pilgerreise in ein Dorf, das wegen seiner Gottlosigkeit berüchtigt war. Schnell sammelte sich eine Menge um ihn herum, und da sie an seinem Gewand erkannten, dass er sein Leben Gott geweiht hatte, fingen sie an, ihn mit Fragen über die Existenz Gottes zu belästigen. »Kannst du ihn uns zeigen?« fragten sie, und der Mönch sagte: »Ja, das kann ich.« Er bat jedoch um etwas Milch, offenbar um seine Erschöpfung zu überwinden. Als die Milch gebracht wurde, starrte er lange schweigend hinein. Die Dorfbewohner verloren die Geduld und forderten laut, dass ihnen, wie versprochen, Gott gezeigt werde. Sie fragten ihn, warum er so lange in die Milch starre. Er erwiderte, er habe gehört, dass die Milch Butter enthalte, und deshalb versuche er nun, die Butter zu sehen. Sie brachen in ein Gelächter aus. Sie nannten ihn einen Narren und einen Dummkopf. »Weißt du nicht, dass die Milch gekocht und abgekühlt und nach dem Gerinnen gestampft werden muss, bevor die Butter als solche klar und deutlich gesehen werden kann? Jetzt ist sie in der Milch, in jedem Tropfen.« Der Mönch sagte: »Also, da habt ihr die Antwort auf eure Frage. Gott ist in jedem Ding und jedem Lebewesen im Universum. Wenn ihr ihn klar und deutlich sehen wollt, müsst ihr durch verschiedene Prozesse gehen, die man als spirituelle Praxis bezeichnen kann. Danach könnt ihr ihn sehen, nicht jetzt, wenn ihr mich nur danach fragt.«
Thank you.
Das wesentliche Element dieser spirituellen Praxis ist die Liebe. Führt man diese Übungen ohne Liebe gegenüber aller Schöpfung aus, wird man nur Satan zu Gesicht bekommen. Ich werde dies noch ein bisschen mehr erklären. Wir sind jetzt hier von Radiowellen umgeben, die Musik von der Sendestation in Bombay übermitteln. Die Radiowellen von Delhi sind auch da. In der Tat haben wir zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort Radiowellen von allen Sendestationen auf der ganzen Welt, obwohl wir sie weder sehen noch ihre Programme hören können. Wenn wir ein Instrument, das heißt einen Empfänger bei uns haben und die Wellenlänge an die des Senders, der das Programm übermittelt, angleichen, können wir die Musik oder die Nachrichten hören. Gott, der auch hier ist und uns alle jetzt umgibt, kann mit Hilfe eines Mantras, Meditation über eine bedeutungsvolle mystische Formel, klar erkannt werden. Konzentriert euch auf das Mantra, das heißt Anpassung an die Wellenlänge, mit Liebe, das heißt die Einstimmung, und ihr werdet Gottes gewahr werden, das heißt das allgegenwärtige Programm hören. Wenn die Einstellung nicht genau ist, lauft ihr Gefahr, nicht die Nachrichten, sondern ein Durcheinander zu hören, im englischen Wortspiel News, Nuisance. Genauso lauft ihr Gefahr, Geister zu sehen und nicht Gott, wenn ihr nicht Liebe im Übermaß ohne eine Spur von Egoismus verbreitet. Und wenn ihr nicht die Fähigkeit der Konzentration entwickelt, wird euer Geist sofort in viele Richtungen abschweifen und Verwirrung stiften. Daher ist die Liebe das beste Instrument, um Gnade zu gewinnen. Zieht jeden so nahe an euch heran, wie ihr es bei eurem eigenen Bruder und eurer Schwester tut, und fasst den Entschluss, eure Pflicht mit äußerster Sorgfalt und höchster Effizienz zu erfüllen. In der Tat ist das Leben als Arbeiter sehr wertvoll und wichtig. Arbeit, Verehrung und Weisheit sind drei Stufen auf dem Weg zu Gott. Arbeit ist das Fundament, Arbeit, die anderen gewidmet ist, Arbeit, die im Geiste der Rechtschaffenheit und Ehrerbietung anderen gegenüber geleistet wird. Der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sind sehr eng miteinander verbunden, so eng wie das Herz mit dem Körper. Der Meister ist das Herz und die Menschen sind der Körper. Es kann kein Herz ohne Körper und keinen Körper ohne Herz geben. Beide sind füreinander unerlässlich. Das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ist wie das Band zwischen einem Vater und seinen Kindern. Nur wenn Zuneigung und Fürsorge vorherrschen, können gegenseitige Hilfe und Dienst gedeihen. Unter solchen Bedingungen kann jeder seine Pflicht friedlich und fröhlich erfüllen. Wenn die Arbeitnehmer ein Problem haben, das sie beunruhigt, können sie es vor den Arbeitgeber bringen und beide Parteien können es in einer ruhigen und freundlichen Diskussion zu lösen versuchen, ohne dass unnötige Leidenschaften entfacht, Hass oder Bosheit hervorgerufen und Unruhe unter den anderen verbreitet werden. Vor allem muss sich jeder seiner Verpflichtungen wie seiner Rechte bewusst sein. Das ist die grundlegende Voraussetzung. Das Gemeinschaftszentrum ist gerade von mir eröffnet worden. Ich schlage vor, dass ihr euch dort einmal im Monat oder häufiger, einmal alle zwei Wochen oder einmal wöchentlich trefft. Bei diesem Treffen könnt ihr Bhajans singen, spirituelle Ansprachen hören oder andere Programme gestalten, die euch zur Betrachtung der Herrlichkeit Gottes oder der spirituellen Schätze in eurem eigenen Selbst veranlassen werden. Ich wünsche auch, dass dort Schulen für die Kinder der Arbeiter eingerichtet werden, wo sie in das Bhajan-Singen eingeführt, in spiritueller Disziplin und Glaubensfragen unterwiesen und inspiriert werden, einen starken und tugendhaften Charakter zu entwickeln. Disziplin ist für den Menschen außerordentlich wichtig. Sich Disziplin anzueignen, sollte das Hauptziel allen Bemühens sein. Das Leben ist nur dann lebenswert und gültig, wenn es diszipliniert gelebt wird. Es ist eine große Quelle der Glückseligkeit für mich, bei euch zu sein. Möge das neue Jahr euch neue Gelegenheiten bringen, Frieden und Freude in euer Herz einzupflanzen. Der Anfang des Jahres 1971 war bemerkenswert und vielversprechend für die Devotees in Bombay, die die unmittelbare Gegenwart von Baba dort erleben konnten. Am Abend des 1. Januartages sprach Baba auf einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Gelände des Dharmakshetra. Der Strom der Menschen schien alle Grenzen zu sprengen. John Hislop hat immer Papier- und Füllfederhalter dabei, wenn er sich in der erhabenen Gegenwart von Baba befindet, damit er sich Notizen machen kann, wenn dieser über spirituelle Dinge spricht. Diesmal stellte Hislop zwei Fragen. Was bedeutet Baba für mich als Person, die im Ausland geboren und erzogen ist? Und was bedeutet Baba für den subtileren Ausdruck meines Selbstes, das keine Nationalität hat? Diese Fragen beantwortete er selber, indem er sagte: Er ist der Herr des Herzens. Er hat aus meinem Herzen alle Härte entfernt, die sich da in Jahren angesammelt hatte, und hat es frisch, neu und fröhlich gemacht. Die zweite Frage beantwortete er, indem er sagte, Babas Göttlichkeit sei ein überwältigendes und unfassbares Geheimnis. Er sei der höchste Lehrer, er führe uns zur Befreiung. Baba segnete die Devotees und forderte sie auf, für Frieden und Eintracht zwischen Gemeinschaften und Nationen zu beten. Die Menschheit müsse lernen, wie eine einzige glückliche Familie zu leben. Während Babas Aufenthalt in Bombay führten die Kinder der Kindergruppen Stücke auf, trugen Gedichte vor, sangen Bhajans und erzählten Geschichten, die aus den Epen und Puranas ausgewählt waren. Es gab Szenen, in denen sie Babas Einfluss so sehr spürten, dass sie in Tränen ausbrachen, wenn sie sich mit ihrer Rolle auf der Bühne identifizierten. Ein Junge, der seine Erzählung der Bhagavad Gita mit einer direkten Bitte an Sai Krishna, der neben ihm stand, beschloss, konnte seine Freude nicht mehr bändigen und brach in Schluchzen aus. Es nimmt daher nicht Wunder, dass Baba diese Kinder für die Prahladas der gegenwärtigen Zeit hielt. Die Kinder der Satyasai-Kindergruppen müssen wissen, dass Satyasai in ihren Herzen wohnt. Die Lehrer müssen dies auch als Ritual zu Ehren Sai Ramas annehmen. Wie ihr diesen Kindern Sai als Bewohner ihres Herzens nahe bringen könnt, das ist euer Problem, dem ihr euch stellen solltet. Indem die Lehrer die Kinder zur Entfaltung ihrer Göttlichkeit führen, dienen sie deren Eltern und der Gesellschaft. Denn sie werden ihr Zuhause und ihre Umgebung reinigen und glücklich machen, sagt Baba. Der 7. Januar war Vaikuntha Ekadashi, der Tag, an dem die Tore des Himmels geöffnet werden. Baba feiert diese Feste, um ihre wahre Bedeutung wiederherzustellen. Als das Bhajan-Singen, das an diesem Tag ohne Unterbrechung durchgeführt worden war, beendet war, enthüllte Baba die wahre Bedeutung von Ekadashi, dem 11. Tag. Wenn die 10 Sinne koordiniert und auf Gott ausgerichtet seien, dann würden sich die Tore des Himmels mit Sicherheit öffnen und euch in der Gegenwart des 11., das heißt Gottes, willkommen heißen. Während Babas Aufenthalt in Bombay wurde ihm ein einzigartiges Buch von den Mitgliedern des Maharashtra-Zweiges der gesamtindischen Prashanti Vidwan Mahasabha, von ihm gegründet und geleitet, gewidmet. Der Präsident der Vereinigung, Shri P.K. Savant, sagte, dass das Buch Licht auf den Weg zum Allmächtigen werfen werde. Shri V.S. Page, der Vorsitzende des Gesetzgebenden Rates im Staate Maharashtra, sagte, während er das Buch auf einer öffentlichen Veranstaltung im Dharmakshetra übergab: Ich saß Shri Satyasai Baba zu Füßen und fing an, Fragen an ihn zu richten, die sich auf die vielen Geheimnisse spirituellen Fortschritts bezogen. Voller Liebe schenkte er uns großzügig seine Gnade. Andere in der Versammlung nahmen an dem Prozess des Fragens und Lernens teil. Dies ist ein authentischer Bericht solch göttlicher Dialoge, die die Belehrung weitergeben, die jenen, die noch im Dunkeln kämpfen, zuteil geworden war. Baba erklärte in großen Zügen, dass es 3 Stufen im Leben eines Gottesverehrers gebe. Erstens: Ich gehöre dir ganz, Tvamai Vaham, Auf dieser Stufe unterwirft sich der Aspirant, Bhakta, ohne jede Einschränkung Gott. Zweitens, du bist mein, Mamaiva Tvam. Hier glaubt der Aspirant, er sei der auserwählte Devotee des Herrn und fängt an, einen Anspruch an ihn zu stellen. Drittens, du allein bist und ich bin nicht. Ich bin dein und du bist nichts als ich. Hier sieht der Aspirant Gott in allen Dingen und in sich selbst. Der Meditierende kann auch drei Lebensphasen unterscheiden. Erstens, ich bin er. Hier meditiert der Aspirant über den universalen Gott und versucht, sich mit ihm zu identifizieren. Zweitens, hier erreicht der Aspirant eine Stufe, wo er fühlt, er sei eins mit dem Herrn. Drittens, ich bin ich. Dies ist eine Stufe, wo es keine Unterscheidung zwischen Gott und dem Aspiranten gibt. Während Baba Hinweise für das Meditieren, Dhyana, gab, erwähnte er eine Methode, die er schon oft erläutert hat. Befinden wir uns nicht im Zustand des Friedens, wenn ein Gedanke schwindet und kein weiterer sich einstellt? Ihr dürft diesen Aspekt nicht verpassen, werdet eins mit diesem Augenblick. Geht darin auf, damit sich jener immerwährende Friede einstellt. Gedanken entstehen und vergehen wie Wellen auf dem Wasser. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit eher dem Wasser als den Wellen zuwenden. Vergesst die Wellen, betrachtet das Wasser. A.G. wollte das Thema vertiefen und sagte, das ist Nirvikalpa Samadhi, ein Bewusstseinszustand ohne Sinnestätigkeit. Nirvikalpa ist wie Wasser ohne Wellen, ohne Gekräusel. Können wir das Wasser betrachten, selbst wenn es große und kleine Wellen gibt? Sollten wir nicht irgendwann Nirvikalpa erfahren haben, wenn wir tiefen inneren Frieden haben wollen? Baba antwortete, ja, wer sich auf regelmäßige Meditation einlässt, wird sich irgendwann im Zustand des Nirvikalpa wiederfinden, obwohl es sehr schwierig ist, diesen Zustand zu erreichen. Sogar ein Karma-Yogi oder ein Gottsucher erleben von Zeit zu Zeit diesen Zustand auf die natürlichste Weise und erkennen vollständig, was er ist. Deshalb können sie sich daran erinnern und ihnen ihre Erfahrung zurückholen und die Freude einer beständigen Gemeinschaft mit Gott fühlen. P.G. schreibt, dies beantwortete meine Frage voll und ganz, und ich war sehr zufrieden damit. Bei meiner Lektüre der Heiligen Schriften hatte ich diese Antwort nicht finden können. Aber da Sri Satya Sai Baba sie uns aus Liebe gab, hoffe ich, dass sie einer Reihe von Gottsuchern, mich eingeschlossen, von Nutzen sein wird. Ein weiterer sehr interessanter Punkt wurde von Baba erläutert. Es betraf Neti, Neti, nicht dies, nicht dies. Er sagte, Brahman ist wie ein Ballon, der sich ausdehnt. Er zerplatzt niemals. Also bezieht sich Neti auf das Verständnis von Brahman, nicht auf Brahman selbst. Neti bedeutet nicht, es ist nicht dies. Es bedeutet, Nein, so ist es nicht. Nein, dies ist nicht alles. Nein, Brahman umfasst viel mehr als diese Erfahrung. Page erwähnt, dass Baba einen Unterschied zwischen Ego und Selbst macht. Baba sagte, ich, rein und einfach, ist Gott. Ich, das sich mit dem physischen Körper, dem subtilen Körper und dem Traumkörper identifiziert, ist das Ego. Dann fragte Page, es heißt, Gott sei der Eine. Gibt es also ein Ich, rein und einfach, für uns alle? Baba antwortete, die verschiedenen Egos sind nur die Reflexionen von ein und demselben Selbst oder Gott. Page fragte, ist der Geist Materie, wie unser Körper? Kann er konkrete Gestalt annehmen? Baba antwortete, ja, Geist ist Materie, aber von äußerst subtiler Beschaffenheit. Wir können seine Breite, Länge, Dichte oder sein Gewicht nicht angeben. Er kann konkrete Gestalt annehmen, wenn der Wille das bestimmt. Page stellte auch Fragen zu den Wundern. Er sagte, Sri Satya Sai Baba erklärte diese wunderbaren Kräfte sehr offenherzig und wir akzeptierten seine Erklärung ohne Einschränkung. Baba sagte, das Wunder sei der Beweis Gottes, der die Welt Kraft seines Willens erschaffen habe. Mahashivaratri wurde 1971 am 23. Februar gefeiert. Obwohl Prashanti Nilayam während dieser Zeit überfüllt ist, bleibt der Friede dieses Ortes erhalten, was auf die natürlichen heiligen Strahlen zurückzuführen ist, die von diesem heiligsten aller Orte ausgehen. In seiner Ansprache am Altar des Friedens stellte er eine sehr interessante Frage und beantwortete sie selbst. Warum bringt Swami an diesem Tag den Lingam aus sich selbst hervor? Ich möchte euch sagen, dass es unmöglich ist, die Eigenschaften des Göttlichen zu verstehen. Ihr könnt seine Möglichkeiten nicht erfassen, noch die Bedeutung seiner Herrlichkeit einschätzen. Es ist unerreichbar und durch die Sinne nicht erkennbar. Aus diesen Gründen wird euch ein Beispiel für göttliche Eigenschaften vorgeführt. Damit ihr diese Göttlichkeit, die sich zu eurem Nutzen und eurem Segen in eurer Mitte befindet, als Augenzeugen wahrnehmen könnt, kommt der Lingam hervor. Wenn es dieses Schauspiel nicht gäbe, würde der Glaube an den Höchsten verschwinden und die guten, demütigen und frommen Menschen würden den Einflüssen von Gier, Hass, Grausamkeit, Gewalt und Respektlosigkeit ausgeliefert sein. Der Lingam veranschaulicht das göttliche Prinzip, das keine Grenzen, keine Form und keinen Anfang hat. Baba blieb noch eine Weile in Prashanti Nilayam, um einer großen Zahl von Menschen Zuspruch zu geben, die von weit her gekommen waren, um Augen und Geist mit der Heiligkeit und dem Hochgefühl zu erfüllen, die der Lingotpava vermittelt, und um seine Lotusfüße zu berühren. Nachdem Baba ihnen seine Gnade geschenkt hatte, brach er nach Brindavan auf, denn es war sein Wille, dass das College für Frauen in Anantapur seine provisorischen Räumlichkeiten aufgeben und zu Beginn des akademischen Jahres in ein eigenes prächtiges Gebäude umziehen sollte. Die Konferenz der Organisation von Maharashtra und die Konferenz der Organisationen von Gujarat wurden im Mai abgehalten. Baba nahm an der Maharashtra-Konferenz in Bombay teil und er schickte eine Botschaft mit seinem Segen nach Dwaraka zur Gujarat-Konferenz. Ich beobachte alle Vorgänge. Glaubt nicht, dass ich nicht bei euch bin. Ich bin als der ewige Zeuge bei euch, schrieb er. Auf der Rückreise von Bombay übernahm Baba am 14. Mai den Vorsitz bei der Mysore-Konferenz in Darwar. Etwa 300 Amtsträger der Zweigorganisationen aus allen Teilen Mysores erhielten seinen Segen und wurden für die bevorstehende Arbeit mit festerem Glauben und tieferer Verehrung erfüllt. In einem Schreiben von Dr. S. Bhagavantam, Dr. S.C., heißt es, das College von Anantapur ist eine konkrete Manifestation von etwas Übermenschlichem. Baba hat innerhalb einer Rekordzeit von 10 Monaten wobei die Kosten nicht weniger als 4 Millionen Rupies betrugen, einen Bau hochgezogen, der auch als Universitätsgebäude genutzt werden könnte. Wer hat all diese Arbeiten ausgeführt? Wo sind die Gelder hergekommen? Wenn ihr Göttlichkeit in Aktion sehen wollt, könnt ihr den konkreten Beweis in Anantapur sehen. Es übersteigt die Grenzen menschlicher Vernunft und irdischer Kühnheit. Dieses College wurde am 8. Juli 1971 von Indiens Präsidenten eingeweiht. Obwohl es kaum möglich schien, dass der Bau zu dem vereinbarten Termin fertiggestellt sein würde. Jeder versicherte, es sei eine unmögliche Aufgabe. Ein großer Unternehmer, der Anantapur eine Woche vor der Eröffnung besucht hatte, meinte, hätte ich eine Woche früher all meine Energie und die gesamte Organisationsmaschinerie in den Dienst der Sache gestellt, hätte ich mit der Fertigstellung des Colleges in einem halben Jahr gerechnet. Das Anantapur College hat die Form eines Herzensgebetes, eines Liedes zu Ehren des Gebers aller Güter. Das Gebäude ist ein Wunder aus Marmor, Ziegel und Stein, Farbe und Licht. Am Tag der Eröffnung fanden sich hochgestellte Persönlichkeiten in einem internationalen Publikum ein. Es war ein Blumenstrauß aus Talenten, Autorität, Hingabe und Patriotismus. Vor allem war da Baba, frisch wie eine Blume, mit einem strahlenden, gütigen Lächeln auf seinem göttlichen Gesicht. Da war keine Spur von Erschöpfung, Aufregung oder Angst, die er gerade aus den Gesichtern der fleißigen Arbeiter um sich herum entfernt hatte. Der strahlende Morgen wurde doppelt so hell durch das Licht der Liebe, das auf diesem Gesicht lag. Dr. Gokak, Direktor des Instituts für höhere Studien, hieß die angesehenen Gäste willkommen. Er vermittelte jedem die Erkenntnis, dass es sich hier um ein epochales Ereignis handele. Dieses College und die anderen, die Baba in jedem Staate Indiens zu errichten geplant hat, werden die indische Kultur in ihrer Essenz und Reinheit wieder einsetzen. Die Studierenden werden nicht nur Wissen und Fähigkeiten entwickeln, sondern auch Ausgeglichenheit, Einsicht, den Glauben an die Einheit aller Religionen und die Wirklichkeit des Selbstes. Dr. Bhagavan Tam, der frühere Vizekanzler der Universitäten von Andhra und Osman, sagte, es gibt in der Geschichte wenige Colleges, die am Tag ihrer Eröffnung so hervorragend ausgestattet gewesen sind. Dr. Jagannatha Reddy sprach über das phänomenale Wachstum des College in der kurzen Zeitspanne von 3 Jahren. Der Minister für Erziehung sagte, wenn Baba ein College für Frauen errichtet, können wir sicher sein, dass es nicht nur eines unter vielen ist. Es wird ein Leuchtturm, eine Lehre für andere, ein Vorbild, ein Pionier sein. Sri Brahmananda Reddy begrüßte den Tag als Festtag für Andhra Pradesh und die Kultur Indiens. Sri Dharma Vira war der Meinung, dass das College für Frauen von dauerhaftem Nutzen für das ganze Land sein werde, da die Ausbildung einer Frau bedeute, dass eine ganze Familie ausgebildet werde. Der Präsident erklärte, dass es ein gutes Omen für Indien sei, dass Baba nicht nur Millionen Menschen spirituelle Unterweisung gewähre, sondern auch der Jugend des Landes die richtige Art der Erziehung. Der 8. Juli 1971 war Guru Purnima, das Vollmondfest, das dem ersten spirituellen Lehrer Vyasa gewidmet ist und an dem alle spirituellen Lehrer von den Aspiranten, die ihre Führung akzeptiert haben, verehrt werden können. Es ist der Tag, an dem Millionen versuchen, Darshan von Baba zu erhalten. Es war Babas Wille, dass das College, in dem die Lehrer-Schüler-Beziehung des alten Indiens wieder erneuert werden sollte, an genau diesem Tage eröffnet werden sollte. Baba wies darauf hin, dass eine Riesenwelle niedriger Wünsche wie Lava aus unterirdischem Feuer den Menschen ersticke, wo es doch sein Hauptwunsch sein sollte, den Gott in sich wahrzunehmen und Friede, Schönheit, Wahrheit und Liebe, die die Zeichen dieser Göttlichkeit sind, zu kultivieren. Der Mensch hat in seinem Inneren eine Quelle der Freude, des Friedens, der Liebe und des Mutes. Kultiviert dies, indem ihr Vorbild seid, ein Beispiel gebt und praktiziert, was ihr lernt. Dann werden gebildete Männer und Frauen, solange sie leben, sicher und glücklich sein. Indien wird in ein Land des Luxus verwandelt, ein Land von Wolkenkratzern, Konserven, Klimaanlagen und Fernsehen. Die Inder werden zu einer aufrührerischen, undisziplinierten Masse, die alles imitiert. Sie werden an andere Orte verpflanzt und ermutigt, sich weiterzuentwickeln, aber sie sind entwurzelt. Dies ist eine Beleidigung unserer Vergangenheit und eine gefährliche Missachtung der Geschichte. Es ist ein Verstoß gegen die Heiligkeit der Zeit, gegen den heiligen Zweck des menschlichen Körpers. Das ist der Grund für meinen Beschluss, dieses College unbedingt an Guru Purnima zu eröffnen, am Donnerstag Guruvara, als eine Schule Gurukala, die sich mit den Schulen des alten Indiens in der Stille der Wälder vergleichen ließe, wo die höchsten Ideale in das Bewusstsein der Schüler, die dafür bereit waren, durch das persönliche Vorbild und die Führung des Lehrers Guru eingepflanzt wurden. Baba schloss mit dem Segen. Der Same ist in die Erde gebracht worden. Er wird keimen und sich entfalten, viele Früchte tragen und alle mit Schatten, Sicherheit und Nahrung versorgen. Die Bildungseinrichtungen, die mit Babas Segen gegründet wurden, werden nicht bestrebt sein, eine von Wettbewerb und Zwängen beherrschte Gesellschaft zu ihrem Vorbild zu machen. Wir setzen unsere Hoffnung und Erwartung darauf, dass eine Gesellschaft entsteht, die auf Liebe und Kooperation basiert und die volle Entfaltung des menschlichen Geistes fördert. Wer dieses Buch über Baba und die zwei vorangegangenen Bände der Serie liest, wird mit Sicherheit eine Erfahrung machen, die es ihm nicht mehr gestattet, so weiterzumachen wie bisher. Prashanti Nilayam ist sein Ashram in Puttaparthi, das Dorf, das er durch seinen Entschluss, dort geboren zu werden, unsterblich gemacht hat. Aber in einem anderen Sinne ist es weder sein Ashram noch sein Wohnsitz, wie er immer wieder betont. Mein Wohnsitz ist in euren Herzen. Mein Prashanti Nilayam ist in euch. Babas Bhajans sind in zahllose Häuser eingedrungen und haben zum öffentlichen Singen in Städten geführt, was die Herzen der Menschen erweckt und zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes führt. Baba kann in allen Formen angebetet und mit allen Namen, die Gott trägt, angesprochen werden. Man sieht in ihm die Kraft, die wie der Glanz des transzendenten Strahls wirkt, dessen Leuchten kosmische Gesetze sprengt. Er ruft uns in seine Nähe und trocknet die Tränen unseres Kummers trotz unserer Fehler und Schwächen. Baba wohnt im Herzen eines jeden Menschen. Baba ist ein offenes Buch, in dem alle lesen können. Er ist sowohl der Führer als auch das Ziel. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 11. und letzten Folge Auszüge aus dem Band 3 Satyam Shivam Sundaram. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.